Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14. April 2010 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs des Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0.
London, Venice, Nova Centro, Salamondo, Iras, Porta Boco, Serflugiloi, de Facila Vento, Lunde Loco, Flugugi al Loco, De Aglavo, Sangon, Sui, Fanta, Gila, Roman, Tiras, Familion, Alla Monte, Terne, Militanta, Ci Promessa, Sanctan, Harmonion.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MB Radiotreff 88,0 zu unserer Themensendung Esperanto-Welle. Wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle Onda Esperanto und alle Mitglieder des Vereins, Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio sind heute René, Werner und Werner. Und in unserer Themensendung haben wir ein Hauptthema zu Anfang, nämlich Humphrey Tonkin. Er hat zu seinem 70. Geburtstag ein großes Buch von den Esperanto-Freunden Europas bekommen. Aber das soll nicht unser einziges Thema sein, Werner. Was hängen wir da noch an, wenn wir mit dem Buch durch sind?
Wir werden etwas sagen zur Europapartei der Esperanto-Bewegung und einige Probleme, die in diesem Zusammenhang stehen. Dann die Sprachsituation in Europa, und das korrespondiert auch mit dem schon erwähnten Buch. Über die gesamte Thematik, warum gibt es eigentlich Esperanto? Denn zurzeit im Jahre 2010 ist ja eigentlich weltweit das Sprachenproblem der internationalen Verständigung gelöst. Das müssen wir akzeptieren, auch als Esperanto-Freunde, dass eben die englische Sprache, die amerikanische besser gesagt, die USA-Sprache, sich weltweit massiv durchgesetzt hat. Ich habe korrespondiere mit einem Akademiker aus den USA über diese ganze Sache und werde einiges nachher im Laufe der Sendung dazu sagen. Das sind also unsere Themenkomplexe, weil wir ja ein hauptsächliches Thema haben, immer in dieser Sendung, und das ist ja die Sprache in Europa.
Ja.
Europa ist ja der einzige Kontinent, der aus vielen Völkern besteht. Nordamerika spricht Englisch, Südamerika, Mittelamerika spricht Spanisch und Portugiesisch, Chinesen sprechen natürlich Chinesisch, dieses Mandarin. In Indien hat man ja sich so geeinigt auf Hindi und auf Englisch, und der ganze Kontinent Australien spricht es einsprachig und so weiter. Und Europa ist eine gewisse Ausnahme, und deswegen sind wir ja auch so quirlig.
Ja, aber dazu kommen wir dann noch. Du sagst, ist einsprachig, was machen denn die auf Neuseeland und die Aborigines, oder wie heißen?
Ja, die zählen nicht als Menschen.
Ach, die sprechen auch nicht.
Nein, die sprechen natürlich Englisch oder ihre eigenen Sprachen, der Tiboy, also der, wie heißt das auch? Die Stammessprachen.
Ja.
Und sie zählen jetzt seit kurzem erst als Menschen.
Oh,
sie wurden bisher als Menschen gar nicht anerkannt.
Ja.
Und das ist erst in den letzten Jahrzehnten, oder noch gar nicht mal Jahrzehnte, sondern seit einem Jahrzehnt, werden die Ureinwohner, die wirklich wenigen, die noch da sind, als Menschen anerkannt. Und wenn man mit Australiern, mit Weißen spricht, dann sagen sie ihnen, ja, aber die lernen nicht und die arbeiten nicht und sind dauernd betrunken. Aber wir kommen doch zu diesem ganzen.
Ja,
das hängt alles mit Sprache
zusammen. Warum holen die den Schnaps her?
Ja,
von den Europäern, ne?
Warum sind sie wohl die nordamerikanischen Indianervölker?
Ja, machen wir.
Aber wir wollen ja erst einmal.
Oh, komm, wir sind viel zu laut.
Wir wollen ja noch. Das ist ja nur die Einführung sozusagen, ja, nicht?
Wir beginnen also mit dem Thema Humphrey Tonkin. Hört sich für Sie sicher sehr unbekannt an, ist aber für uns ein bedeutender Name, auch in der Geschichte der Esperanto-Bewegung in diesem Jahrhundert auf alle Fälle. Und wir haben ein großes Buch, Rana Fennig hier hat neben mir ein großes Buch vor sich zu legen, das ist ganz schön, so groß wie eine Bibel ungefähr und hat rund an die 900 Seiten und besteht aus vielen, vielen Beiträgen von Esperanto-Freunden aus ganz Europa, die sich zusammengestellt haben.
Eigentlich aus der ganzen Welt.
Und alles für Humphrey Tonkin zum Geburtstag. Warum für ihn? Ich habe mal versucht, aus seiner Biografie kurz etwas herauszuziehen. Erstmal den Esperanto-Teil. Er ist also in Großbritannien, in England geboren und hat ungefähr ab 15 Jahren Esperanto gelernt. Er war damals, ich würde sagen, auf dem Gymnasium, sagen wir heute, auf einer entsprechenden Schule, hat Esperanto gelernt, hatte sich da so viel begeistert schon, dass er gleich in Heroldo eine Annonce aufgegeben hat, um Briefwechsel zu machen mit anderen Esperanto-Freunden auf der ganzen Welt. Und er hat Echo sofort bekommen. Über 50 Zuschriften und hat damit begonnen, mit 50 als Anfänger im Esperanto, mit 50 anderen Esperanto-Freunden zu korrespondieren. Und er hat selber mal gesagt, wie ein Verrückter begann ich mit allen 50 zu korrespondieren. Und das war so effektiv, ich lernte so viel dabei, viel mehr als ich in Kursen gelernt hatte. Das war also der Anfang da. Und Humphrey Tonkin gab auch den Anstoß, dass es in der britischen Esperanto-Vereinigung eine Jugendsektion gebildet wurde. Und das ist einer seiner großen Verdienste. Er organisierte dann schon her den 17. Tejo-Kongress. Werner, was ist das Tejo?
Tejo ist die Weltjugendorganisation der Esperanto-Bewegung. Mhm. Und die wird auch Esperanto Tejo abgeführt.
Ja, und danach, kurze Zeit danach, wurde er schon 1961 Leitungsmitglied in dieser Organisation Tejo. 1969 wurde dann Präsident von Tejo, 74 Kandidat für den Esperanto-Weltbund UEA für einen Leitungsposten. Und danach war er dann sogar wieder Präsident bis 1980 von dieser Organisation, von dem Esperanto-Weltbund. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass er ein hervorragender Organisator war. Wir sagen heute Manager. Ein vorrangiger Manager, der Arbeiten verteilen, die Leute anleiten konnte und auch kontrollieren konnte und das Ganze immer im Überblick hatte. Und weil er eben so gut war, hat er diesen schnellen Aufstieg gehabt.
Die Regie informiert über eine Musikpause.
Ja, sind wir schon so weit, Rainy?
Wir sind schon bei.
Gut, komm mal los.
Wir machen jetzt Musik, da will ich selber singen, dass wir Kalker singen. Und zwar den Titel Tohu Wabohu von der gleichnamigen CD.
Und ja, liebe Hörer und Hörer, die Esperanto-Welle mit der Themensendung. Wir sind bei Humphrey Tonking, ein Genie und ein hervorragender Mann im Esperanto. Ich bin ja nur bei seinem Esperanto-Teil. Anlässlich seines 70. Geburtstags hat er ein großes Buch bekommen, ist für ihn zusammengestellt worden und er hat dann seit der Gymnasialzeit schon mit Esperanto begonnen, hat sehr schnell eine führende Rolle im Esperanto der Weltbund eingenommen. Das hat also bewiesen, dass er mit seinen erfolgreichen Aktivitäten für die UEA bewiesen, dass er ein sehr guter Manager ist. Toleranz, Bereitschaft zuzuhören, Aufgaben zu verteilen, ermutigen, zur Erfüllung anleiten, Rat und Hilfe geben, auf gleicher Stufe stehen mit seinem Gegenüber, das waren seine großen Vorteile. Ich hatte gesagt, dass er dann Präsident des Esperanto-Weltbundes bis 1980 wurde. Aber 1986 hat man ihn schon wieder geholt zum Esperanto-Weltbund, weil nämlich ein Jubiläum bevorstand und der gute Manager war gefragt, nämlich das Jubiläum 100 Jahre Esperanto 1987. Mit seiner Autorität und mit seinen Impulsen und seiner Intelligenz und seiner Rhetorik hat er das alles in den Griff gekriegt. In den 90er Jahren kümmerte er sich unter anderem intensiv um wissenschaftliche Begleitung der Esperanto-Bewegung. Es geht nicht einfach um Sprachprobleme, sondern die gesamte Betrachtung der sprachlichen Probleme der Erde. Und muss im Rahmen auch des Esperanto beachtet werden. Und in diese Betrachtung muss eigentlich so Esperanto entsprechend eingeordnet werden. 1995 wurde er Mitglied, was ist denn das, HPK habe ich geschrieben? Achso, Mitglied im Komitee des Ehrenpatronats, in dem viele bedeutende Persönlichkeiten zusammengefasst waren, die mit den Zielen der Esperanto-Bewegung sympathisierten. Bei fast allen Weltkongressen spielte Humphrey Tonking eine sichtbar hervorragende Rolle als Regisseur in den großen Diskussionen zum Thema dieser Kongresse. Das sollte mal aus der Esperanto-Sicht das Wichtigste sein. Daneben will ich noch sagen, das war natürlich nicht sein Beruf, sondern er war ein genialer Sprachwissenschaftler, hat sich in den besten Universitäten von Großbritannien und Nordamerika weitergebildet und hat sogar auch in diesen Universitäten leitende Funktionen.
Nein, er ist dann Professor geworden.
Professor und später auch.
Und später wurde auch Direktor einer Universität, die wollen wir hier nicht weiter erwähnen, weil sie uns unbekannt ist eigentlich, aber für Fachleute natürlich nicht.
Ja.
Nein, er war auch Repräsentant, er war ja in Hamburg, wurde er erstmalig gewählt als Vorsitzender des Esperanto-Weltbundes. Und das war quasi eine Art Revolution, die er damals ja noch als Jugendlicher und vom jugendlichen Esperanto-Begeisterung noch angefacht, hat er ja etwas ganz Neues geschaffen. Und zwar diese alte Esperanto-Bewegung, die von Professor Lapenna geführt wurde, die war so ein bisschen selbstheilig. Es war ein sehr guter Mann, übrigens ein Mitpartisan von Tito aus Jugoslawien. Dieser Lapenna ist aber dann immer mehr so hingedreht, dass Esperanto wie so ein Staat geführt wird. Und er ist eben der wirkliche Vorgesetzte aller Esperanto-Freunde der Welt. Das geht natürlich nicht, es gab dann Ärger. Und das hat der Tonking umgedreht in Hamburg. Mhm. Man nannte das sogar dann den Putsch in Hamburg. Und da haben auch fleißig die damaligen sozialistischen Länder mitgeholfen. Aber das waren nicht die einzigen. Es gibt ja so ein Esperanto-Parlament, das Komitato. Und da muss man mehr Mehrheiten haben bei Entscheidungen, bei Wahlen und bei anderen Entscheidungen. Und da hätten die 17 oder 16 sozialistischen Staaten ohnehin nicht die Mehrheit erringen können. Aber sie waren das Fund, was eben dafür eintrat, Esperanto zu modernisieren und zu einer wirklichen Massenbewegung zu machen. Und das ist dieser Professor Tonking, der eben heute noch hochgeehrt ist, der auch heute noch viele Dinge macht in Esperanto international. Das ist unwahrscheinlich. Und wenn man ihn sieht, wir haben ja Filme gesehen im Internet, das ist er voll da, physisch und geistig sowieso. Und da ist zu bewundern.
Ja, noch einen Satz zum Abschluss zu seinem Fachgebiet. Er hat bei seinem ersten Studium festgestellt, dass er eine Vorliebe hat für die britische Renaissance-Literatur, die englische Renaissance-Literatur, und das ist sein Spezialgebiet geworden, auf dem ist er eben einer Kapazität geworden und auch noch geblieben. Und das war erstmal etwas zur Person von Humphrey Tonkin.
Die Regie sagt Musik, René sagt, was kommt.
Jetzt vom selben, von derselben CD, Tohuwabohu, den zweiten Titel.
Sag doch mal, was das bedeutet.
Das ist ein Kuddelmuddel, das Wort kommt von der Bibel vor.
Das kommt aus der hebräischen Bibel.
Ja. Und der jetzige Titel heißt La Belle Schipo Magdalena. Mit dem Segelschiff fahren wir zwar nicht weg, aber wir lassen das noch haben.
Magdalena, la madre mangio e faciena, viste con botella plena. Ehi, ehi, la vivo dura, la madre mangio e faciena, viste con botella plena. Ehi, la vivo dura, ma risto e sarà scur per dec, la mastro cria per l'auta blec. Mi pago plus son sen domage, se vi ne plendo d'un voyage. Nene, sire pan maristo e bravai, nene, nene, mi prefera,
ja, liebe Hörer und Hörer, wir sprechen jetzt über das Buch. Wie heißt es noch? Die Kunst?
Die Kunst zusammenzuarbeiten.
Die Kunst gemeinsam oder zusammenzuarbeiten.
Ja.
Auf Esperanto heißt es La Arto Labori Kune. Ja, und dieses Buch haben innerhalb eines Jahres. Du musst es ja auch redigieren und verlegen und drucken.
Na gut, das ja.
Gut, innerhalb eines guten Jahres haben ungefähr über 100 Esperanto-Freunde aus der ganzen Welt Beiträge aus der Esperanto-Welt, aus der Esperanto-Geschichte geschrieben. Und diese, das sind ungefähr 124 geworden, und also ein dickes Buch von 900 Seiten, wie eine Bibel. Und Werner Pfennig hat neben mir das Buch vor sich zu liegen und hat mal für ihn einige interessante Kapitel mal rausgesucht und wird mal über einzelne sprechen. Was hast du denn als erstes?
Als erstes, jetzt ganz locker in dieser Reihenfolge, habe ich einen Artikel gewählt unter dem Titel Esperanto als arabisch-jüdische Sprache des Friedens. Und zwar gab es in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bis zu Beginn der Gründung des Staates Israel eine Esperanto-Bewegung, die versucht hat, eine Brücke zu bauen zwischen den arabischen Völkern und den jüdischen Ankömmlingen.
Interessant, das habe ich noch nie gehört.
Das ist ganz was Neues, ist auch relativ unbekannt.
Ja.
Und zwar haben die Juden sind ja die Idee, jüdische Menschen im alten Israel wieder anzusiedeln, die ist ja nicht nach dem oder während des Zweiten Weltkrieges entstanden, nach diesem Völkermord der Deutschen an den Juden, sondern ist schon eine uralte Geschichte. Der Zionismus sagt ja nichts weiter aus, als dass wir wieder zurück in unsere Heimat gehen. Die Juden wurden ja vor 2000 Jahren dort vertrieben und sie haben natürlich das Recht, auch nach 2000 Jahren wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Natürlich gibt es die Probleme, dass inzwischen dort seit 2000 Jahren andere leben. Das ist ein ganz großes Problem, wie wir heute noch immer noch wissen. Aber damals ging das ja friedlich vor sich Denn die jüdischen Siedler, die sagen wir mal bei Tel Aviv, begannen sich anzusiedeln in der Umgebung, haben nach und nach einfach dort aufgekauft, Ländereien aufgekauft und haben sozusagen landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften gegründet, so richtige Wehrdörfer. Sie mussten sich auch schützen vor den Beduinen und anderen Angreifern, die da, aber es war noch kein Kriegszustand in dem Sinne. Jedenfalls, sie brachten auch sozialistische Ideen übrigens mit nach Israel. Das ist also die Gründungsphase, aber darüber, das ist erst später, nach 48. Aber in diesen 20er Jahren, man muss Folgendes wissen, das Osmanische Reich, das Jahr 1918 zerfiel durch, sie waren ja mit Deutschland verbündet, wer mit Deutschland verbündet ist, verliert jeden Krieg. Das Osmanische Reich, wenn man die alten Landkarten sieht, das war ja ein riesiges Gebiet, das gehörte der Irak dazu, da gehörte der Libanon und Ägypten und natürlich das heutige Israel.
Und auch noch ein Teil vom Balkan, ne?
Und ein Teil vom Balkan jetzt mal und nach Osten hin, auch natürlich bis tief in Persien hinein. Na jedenfalls, dieses Osmanische Reich zerfiel und das Gebiet, heutige Jordanien, Libanon und Israel, was heute ist, und wurde britisches Mandat. Eine britische Kolonie. Und die Briten waren absolut dagegen, dass Juden sich ansiedeln, aber sie haben, das war gebremst, aber sie haben es gestattet letztendlich, weil die Juden, das war eine große ideale Bewegung, insbesondere in Osteuropa. Den westeuropäischen Juden ging es relativ gut. Die waren etabliert, die waren in Deutschland zumindest, gehörten sie mit zur Gesellschaft ganz einfach. Sie waren ja damals im Deutschen Reich schon voll anerkannt als Bürger. Aber die osteuropäischen Juden wollten, die lebten dort in Unterdrückung und wurden zum Teil verfolgt. Da keimte diese Idee, also im heutigen Polen, Ukraine und Weißrussland und so. Und die haben das gegründet und haben sich wirklich dort angesiedelt. So, nun kommen sie dorthin in eine arabischsprachige Welt und wunderten sich, was da nun alles für Völker sind. Denn der Libanon besteht aus verschiedenen Völkern, verschiedenen Religionen. Das damalige Gebiet Palästina, da waren verschiedene arabische Stämme. Denn die heutigen Palästinenser sind auch noch nur eingewandert irgendwann. Nicht vor 2000 Jahren, sondern viel weniger, vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Da haben die Juden gesagt, wir wollen uns mit unseren Nachbarn friedlich verständigen, denn die waren damals wirklich vermischt. Da gab es also dieses eine jüdische Dorf neu gegründet und dann eventuell arabische Dörfer oder dorfähnliche Ansiedlungen. Und Tel Aviv war ja nun, wurde nach und nach eine Stadt, die war damals noch deutschsprachig sozusagen. Und die haben gesagt, wir brauchen eine Sprache, eine Brücke zwischen uns. Wir können weder verlangen, dass die Araber Hebräisch sprechen, noch möchten wir Arabisch reden, aber wir wollen uns als Esperanto-Freunde ja friedlich miteinander verständigen. Das ist denen gelungen. Die haben über Jahrzehnte hinweg eine Esperanto-Bewegung aufgebaut, die, soweit es möglich war, sich erstreckte in dem Gebiet Libanon, Jordanien, Israel bis rein nach Ägypten. Das gibt da dort also wirklich viele Völker. Haben Esperanto-Kongresse durchgeführt, Treffen, Wochenenden, Ferienaufenthalte und so weiter. Und das lief wirklich sehr gut. Und sie haben eine Zeitschrift herausgegeben, Pazza Stella, der Friedensstern. Haben eine großartige Werbung auch gemacht dort in diesen Gebieten. Und das lief wirklich gut bis zur Gründung von Israel. Im Jahre 48, da gab es dann ein Massaker gegen die jüdischen Freunde, gegen jüdische Esperanto-Freunde, und sie haben, das ist dann nach und nach leider eingegangen. Die Idee ist aber immerhin noch geblieben, dass es gibt ja auch verschiedene Strömungen im heutigen modernen Israel. Israel musste sich ja in mindestens 6, 7 bis 8 Kriegen der Übermacht der Araber erwehren und sich immer wieder verteidigen. Und das ist ja bis heute leider nicht abgeschlossen. Trotzdem ist diese Idee bis heute aktuell geblieben. Und es gibt immer wieder Versuche, dass die Israeliten sagen, also die israelischen Esperanto-Freunde, wir müssen uns mit den Palästinensern verständigen, wir müssen mit ihnen zusammenleben. Sie stammen ja auch eigentlich von einem Urvater ab, vom Abraham, nicht? Der, ja, das sagt die Legende aus der Bibel, dass eben der Ismael, der erste Sohn von Abraham, wurde dann verstoßen und das ist dann der Urvater der Muslime geworden. Naja, und diese Sache ist wirklich eine Bewährung für Esperanto gewesen, denn die Spannungen, die in diesen Völkern im Nahen Osten, wie wir das sagen, waren und heute noch sind, die sind ja mit uns überhaupt nicht zu vergleichen. Wir schimpfen über die Sachsen, wir sachsen über die Fischkäppe und das ist alles nur Spielerei.
Ja.
Oder Ost- und West-Diskussion, die Ossis sind so und die Westis sind so. Das ist ja verglichen mit den dortigen Verhältnissen. Da haben wir ja paradiesische Verhältnisse. Die Deutschen im Ost und die Deutschen im West würden sich nie gegenseitig an die Kehle gehen. Die würden diskutieren und schimpfen und sind unzufrieden mit diesem und jenem. Aber im Prinzip sind die Deutschen sicher einig. Und das ist dort gar nicht der Fall. Und da spielte das Esperanto eine riesige, wirkliche Rolle. Denn es war eine Sprache, die nicht aus einem der beiden Völker kam. Die nicht Englisch war, denn das war ja das Kolonialreich. Also das war auch nicht akzeptierbar für diese Menschen. Und aus diesem Grunde ist das eine ganz tolle Idee, dass wirklich Esperanto in einer recht unruhigen, ja fast militärisch spannungsgeladenen Situation, dass Esperanto als Brückensprache funktioniert hat und beide Seiten befriedigt hat. Die Regie sagt, wir sollen was wieder an Musik machen.
Ja, den dritten Titel Alberdoi zu den Vögeln. Oh, das passt zum Frühling.
Auf MD Radio Treff 88,0 die Esperanto-Welle mit der Themensendung. Wir sind heute beim Thema Humphrey Tonkin, ein großer Mann in der englischen Literatur und aber auch im Esperanto weltweit. Und Werner Fennig hat aus dem großen schlauen Buch zu seinem Geburtstag etwas Interessantes vorgetragen, nämlich etwas über den Versuch zwischen Israelis und Arabern, sich mit Esperanto zu verständigen, mit einer neutralen Sprache. Leider ist ja durch die kriegerischen Maßnahmen seit der Gründung Israels diese Sache vollkommen in den Hintergrund getreten.
Ja, wir haben also schon gehört, dass in der Zeit zwischen beiden Kriegen, also ab Ende des Ersten Weltkrieges bis 1948, gab es eine jüdisch-arabische Esperanto-Bewegung, die nicht nur im heutigen Israel aktiv war, sondern von Libanon über Jordanien, Israel bis Ägypten hineinragte. Und in diesen Ländern fanden die verschiedensten Esperanto-Veranstaltungen statt. Es gibt ja dort eine Menge Völker und wir haben darüber uns kurz unterhalten, was man also mit einer Sprache machen kann zwischen Völkern, die sich eigentlich nicht grün sind, sagen wir es mal behutsam. Nun ist aber seitens der Araber ein Massaker angerichtet worden im Zuge dieser Esperanto-Geschichte. Und aus diesem Grunde haben die israelischen Esperanto-Freunde die Verbindung erstmal abgebrochen. Die Idee lebt aber weiter, weil der Friedensprozess im Nahen Osten bei weitem nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Wollen wir gar nicht weiter darauf angehen, nur so viel, dass die Esperanto-Freunde von Israel und die Esperanto-Freunde aus dem, soweit das überhaupt möglich ist, aus dem palästinensischen Lager, dass sie sagen, wir wollen doch wieder mal versuchen, das mit dem Esperanto, weil wir müssen als Völker zusammenleben. Diese Idee ist also nicht total vom Tisch, bloß die Organisation, ihre Zeitschrift, ihre großen Treffen, die sie organisiert haben, die sind alle leider nicht mehr. Aber wir werden das wieder mal, oder wir werden mal das Wasser warm halten, bis es mal wieder so weit ist, dass man da was mitmachen kann.
Ja.
Oder dieses Eisen warm halten, um es dann weiter zu schmieden. Und sie werden also weiterhin, können wir hoffen, dass vielleicht in dieser komplizierten Konstellation, wie wir sie nun dort haben, denn auch die Israeliten sind ja nicht, also kein homogenes Volk. Die Israeliten, also die Bürger von Israel, ist eine zusammengeschweißte und sich auch relativ einig seiende Menschheit. Aber sie stammen aus über 200 Völkern der Welt.
Ja,
die müssen
ja
erst einmal ein neues Staatsgefüge aus der menschlichen Seite werden, dass sie die gleiche Sprache sprechen, also das Neohebräisch. Und dass sie genau wissen, was los ist. Im Moment ist Russisch die zweite Sprache in Israel, weil eine riesige Einwanderungswelle aus der alten Sowjetunion dort eingewandert ist, die aber gar nicht mal, die haben ja nur die Chance genutzt, auszuwandern. Die kommen auch nach Deutschland und in andere europäische Staaten, aber eben auch dorthin. Und da müssen die Israelis erstmal damit klarkommen. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind, Hunderttausende. Und lange Rede, kurzer Sinn, selbst die Israeliten müssen erst einmal ein Staatsvolk werden. Und da gibt es auch so viele Probleme. Aber eines dieser Probleme wäre eben, wie kommen wir mit unseren arabischen Nachbarn klar? Mit welcher Sprache können wir das machen? Englisch bietet sich nicht sehr gut an. Da gibt es bestimmte Belastungen. Aber Esperanto wäre etwas. Und das ist also nach wie vor nicht vergessen. Und sie schreiben auch, dass irgendwann wird das soweit sein, dass wir das zumindest wieder anfangen können. Und dann wird es wieder Esperanto zwischen Arabern und Israeliten geben, im Sinne, wir müssen versuchen, uns zu verständigen.
Ja, gut.
Das ist also eine ganz tolle Sache.
Ja. Und willst du noch über ein anderes Kapitel aus diesem Buch
sprechen? Ja, später. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes hast.
Nein, für diese
Sendung. Na, dann gehen wir mal rüber. Das ist ja ein Kaleidoskop über die verschiedensten Sorgen, die wir mit Esperanto haben. Und zwar, dann ist das dieses Englische und Esperanto, ja. Wir haben ja schon angedeutet in unserem Vorspann, dass derzeit in der weiten Welt seit 20 Jahren die amerikanisch-englische Sprache einen unglaublichen Siegeszug hingelegt hat. Der beeindruckt alle Menschen und begeistert auch besonders junge Leute, dass eben das Englisch wirklich auf allen Kontinenten sich zu einer Umgangssprache, zu einer internationalen Sprache entwickelt hat, die eben derzeit gar keine Konkurrenz hat. In Deutschland, also in dem Reich, als Deutschland groß war, so sagen wir mal 1500 und später bis 1918, war Deutschland, bestand ja aus zwei großen Teilen. Das war das damalige Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich im Norden. Und die gehörten aber alle zusammen über 1000 Jahre zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Und da war die deutsche Sprache also vom Norden bis zum Süden die Umgangssprache in Europa. Und die Österreicher oder die süddeutschen Völker, sag ich mal, die haben die Türken vertrieben aus dem Balkan und haben dann das Reich eingegliedert. Deswegen war ja Serbien und Kroatien und so weiter ja österreichisch geworden. Das hatte die Ursache in diesem Krieg gegen die Türken, der ja nicht in einem Tage war, sondern das war ein Prozess von hunderten Jahren auch. So, und damals war das Deutsche ja die große Sprache, hat dann aber durch bestimmte politische Situationen, das ist der Erste und der Zweite Weltkrieg insbesondere, wurde die deutsche Sprache fast gegen Null gedrückt in der Bedeutung. Die deutsche Sprache wird in der EU von mindestens 100 Millionen Menschen gesprochen und nochmal 100 Millionen weltweit, die entweder Deutsch sprechen von Hause aus oder Deutsch rechtlich anwenden als ihre zweite Sprache. Aber der Deutsch ist eben doch weiter da weit von entfernt, in Europa eine wichtige Rolle zu spielen. Nun haben wir folgende Situation, dass das Englische ebenso ist. Und nun überlegt man sich in der Welt, die Europäer bestehen jetzt in der EU, wir sind ja nun stolz, dass wir seit, und dazu gehört auch hier der Osteuropa inzwischen, denn zu sozialistischen Zeiten haben diese Länder sich ja auch gut vertragen, die ehemaligen sozialistischen Länder, dass wir also seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa keinen militärischen oder keinen größeren militärischen Konflikt mehr hatten. Das ist eine riesige Errungenschaft, das kann die Jugend gar nicht nachempfinden. Die älteren Generationen, die heute noch leben, wissen, was Krieg bedeutet. Die sagten, lieber 10 Jahre nur Hunger, nur Brot und Wasser essen, als einen Tag Krieg haben. Und das kann also kaum jemand heute nachempfinden, zum Glück eigentlich. Aber so, dieses Europa, was ist da nun los? So viele Völker. Die Nationalitäten, ich sprach ja vom damaligen großen Deutschen Reich, das ist ja gegen Napoleon dann eingebrochen. Da hat der letzte gesamtdeutsche Kaiser in Wien seine Krone ja niedergelegt. Und ja, was denn nun? Nun haben sie, das war auch eine Ursache, als das Österreichische Reich, also vor 100 Jahren etwa, zusammenbrach langsam. Vor dem Ersten Weltkrieg war ja schon Unruhe bei den Tschechen, bei den Slowaken, bei den Polen, bei überall, wo sie nun drin waren, der Ukraine. Die wollten alle ihre Unabhängigkeit haben. Und wenn jemand unterdrückt wird, dann formiert sich ja noch mehr Nationalismus, als wenn man ihn sich frei entwickeln würde. Die Franzosen, unser Brudervolk, die haben eine ganz lange Tradition ihrer Nationalität. Die haben überhaupt keine Sorgen mit ihrer großen Nation und so weiter. Aber die Völker, die damals im Deutschen Reich waren, in dem größten Deutschen Reich, die sind rausgekommen. Jetzt ist aber, haben wir den Salat, dass wir vom Atlantik bis ran an die Ostgrenze Europa, ja, ich weiß nicht, Dutzende Völker haben. Wir sind inzwischen 27 Völker in der EU. Also nationale, also Staaten, 27 Staaten, das bedeutet, dass wir vielleicht 50, 60 verschiedene Völker da drin haben, denn nicht in jedem Staat gibt es nur eine Sprache. Und die Europäer ist der einzige Kontinent, der noch keine eigene Sprache hat. Das ist in Amerika im Norden anders, da spricht man Englisch, im Mittelsüd spricht man Spanisch und Portugiesisch, die Australier und alles drumherum, die sprechen Englisch. Die Chinesen haben ihr Mandarin, die großen Völker, die erwähne ich jetzt nur. Und auf dieses hinauf hat sich jetzt eben das Englische gemacht und wir haben, das müssen wir als Esperanto-Freunde einfach konstatieren, das ist so, das Englisch hat sich eben als große Weltsprache wirklich durchgesetzt auf allen Kontinenten. Und wir haben wir sehen also keine Chance, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten überschaubaren Dimensionen mal ändert. Und dann fragt man uns, was wollt ihr eigentlich mit Esperanto? Und da haben wir natürlich noch eine Menge Argumente, über die wir dann immer wieder mal reden. Das ist ja ein Thema ohne Ende. Wir sind nämlich der Meinung, dass das so, dass man einfach Veränderungen akzeptieren muss. Und das gab es in der Vergangenheit, dass diese großen Mächte und diese große Macht ist eben die USA. Und ich sprach von meinem amerikanischen Freund, der sagt, wir machen alles mit Geld. Ihr braucht gar nicht diskutieren über Demokratie und über diese und jene Interessen. Wir USA bestimmen, was ist. Wir bestimmen auch, was die Chinesen zu denken haben. Ich habe euch ja die Briefe geschrieben oder geschickt. Und wenn einer nicht spurt, dann wird das mit Geld erstmal geregelt. Und wenn er immer noch nicht spurt, dann machen wir Krieg gegen den. Dann wird etwas erfunden, etwas ausgedacht, warum wir gegen den Koreakrieg führen müssen und gegen die Vietnamesen und gegen die Iraker und ich weiß nicht, was noch alles kommt. Wir lösen dann diese Probleme aufgrund unserer Macht. Und da wird auch mit Sprache und mit Geld und mit allem wird das durchgesetzt. Das ist nun mal so. Und das erkennen die kleine Esperanto-Bewegung an. Aber wir haben natürlich auch unsere Argumente, über die wir ja immer gerne reden. Aber das ist die jetzige Situation. Und die ist natürlich, erst einmal ist das eine tolle Sache. Man möchte einen Pax Americana haben jetzt in der Welt, nicht? Aber wir wissen, dass alles mal zu Ende geht. Und deswegen muss es Ideen geben, die schon vorher da sind und die vorher sich schon entwickelt haben. Und dann, wenn es soweit ist, dass man das dann aufs Tapet bringen kann. So, und nun kommt die Musik.
Ach ja, der vierte Titel, Habia Prophecia. Hobby Beruf.
Profezia sento magia l'alliai, sono torna di ai, ancora sia, mi offre, non parlo, questa mia hobbio, ti rinumura in mia tua, questa mia hobbio, ti rinumura in mia
Auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle. Wir waren im ersten Teil unserer heutigen Themensendung bei einem großen Buch, die Kunst zusammenzuarbeiten. Daraus haben wir zwei, drei Kapitel vorgestellt und den Verfasser. Und jetzt kommen wir zu anderen Themen. Werner, was hast du noch
vorgesehen? Ich habe noch etwas. Auch natürlich, wir sind ja Esperanto-Verein und wir sprechen über Sprachen, über Konflikte, über Sorgen, die Sprachen in sich tragen, also Sprachenprobleme in sich tragen. Und jetzt sind wir mal bei einem Thema angekommen, über die Sprachensituation in der EU. Das Parlament wurde ja vor einigen Wochen neu gewählt oder einigen Monaten neu gewählt. Da haben wir uns ja auch als Esperanto-Freunde fleißig beteiligt und haben einen Achtungserfolg erreicht. Und zwar zu dem Thema, dass man in der EU ja in den letzten 20 Jahren dazu übergegangen ist, entgegen aller Grundlagen und aller Gesetze und Zusagen, die da mal lauteten, alle Sprachen in Europa sind gleichberechtigt. So. Jedes Volk soll sich zu Hause finden in Europa, in unserem Haus Europa, ist alles in Ordnung. Aber in den letzten 20 Jahren wurde massiv mit aller Gewalt versucht, dass die EU ein Englisch, amerikanisches Englisch spricht. Alle Zusagen sind nur Formalien, nur so wie die Folklore in der Sowjetunion. Da wurden Leute nur angestellt, die so taten, als würde man Folklore machen. In Wirklichkeit war das alles nur ein Theaterspiel. Und das ist heute so in der EU, dass man zum Beispiel nur noch die Debatten in Englisch durchführt. Oder wir haben ja diese Regierung, diese Minister, dass sie bestehen aus, oder besteht dieses Ministeramt dort, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, diese Kommissare, 27 Personen, und da wurde gesagt, die sprechen alle Englisch. Alle sprechen Englisch. Da wurde nachgefragt, na, wie viele sind es denn wirklich, die wirklich Englisch ohne wirkliche Probleme bestehen? Naja, 20. Dann haben wir weitergebohrt, stimmt es dann nun wirklich, dass die alle, dann wurden es immer weniger. Zurzeit sind es 12, wo man sagt, dann also Esperanto-Leute nachfragen lassen.
Mhm.
Nicht jeder hat das Recht, da was zu fragen. Na, jedenfalls sind es nur noch 12, die man jetzt einschätzt von den 27, also weniger als die Hälfte, die wirklich im Englischen zu Hause sind. Das heißt, die anderen werden übertölpelt. Und das hat ja auch sehr drastisch der einzige Minister aus Deutschland, der da ist, ist ja der Herr aus Baden-Württemberg. Wie heißt er noch schnell? Der ehemalige Ministerpräsident.
Herr Oettinger
hat ja sehr drastisch und sehr, naja, eigentlich blamabel vorgestellt sein Englisch, was man ihm da aufgeschrieben hat und was er dann vorgelesen hat.
Er hatte ja Deutsch sprechen können, ne?
Er hatte ja Deutsch sprechen können, ja. Das ist ja das Phänomen, dass die Menschen so unterwürfig geworden sind, Primitiv-Englisch sprechen, nur damit es Englisch ist.
Die Sprache ist zu laut.
Und man hat also rumgepückert und festgestellt, dass die EU-Kommission, also dass der Ministerrat sozusagen, eigentlich gar nicht in der Lage ist, nur noch eine Sprache zu sprechen. Ich weiß nicht, wie das jetzt gelöst wird, aber es wird wahrscheinlich so gelöst, wie es immer gelöst wird, dass das Englische sich durchsetzen wird. Und dieses Dominieren, nur geht es ja nicht darum, dass er darüber meckert. Es ist eine Ungerechtigkeit, dass ein einziges Volk, es ist ja das Britische, was absolut mit der EU eigentlich nichts zu tun haben will. Die Briten waren immer gegen die EU. Sie sind auch erst spät eingetreten. Sie haben die EU und lehnen sie heute noch vollkommen ab. Aber sie bestehen darauf, dass ihre Sprache Nummer eins ist. Und alle Völker liegen auf den Knien und machen das. Die Ursache ist auch wieder im Deutschen zu suchen. Die Völker würden lieber Chinesisch in die EU einführen, bevor sie das Deutsche wieder an. Sie haben Angst, dass die Deutschen zu mächtig werden. Und deswegen versucht man also, das so zu machen, wie es jetzt ist. Und dieser Philipson hat also nachgewiesen, dass, das ist derjenige, der diese Fragen gestellt hat an das Ministerium der EU, dass das so nicht geht. Und dann sagen die, ja, das stimmt, ihr habt ja recht, aber sie machen es trotzdem wieder so. Und wenn überhaupt, ich weiß eigentlich, wer mal von den Hörern so in die EU-Seiten hineingegangen ist, dann heißt es Deutsch, kann man so auf die Fähnchen anklicken, Flatt, Deutsch. Dann wird auch eine deutsche Frontseite gezeigt. Und wenn man weitergehen möchte, gibt da diese Konnektoren, die Links, auf einmal ist man im Englischen drin. Das ist nur so eine Äußerlichkeit. Und das ist natürlich eine Frechheit. Eine Frechheit von der EU und eine unverständliche Haltung unserer Regierung und unserer Delegierten dort in der EU, im Parlament, dass sie sich das bieten lassen. Das ist unverständlich. Denn sonst wird über alles Mögliche diskutiert, aber über das Wichtigste, die Würde des Menschen, die Würde meiner Kultur, die Würde meiner Sprache, das betrifft die anderen Völker auch, aber wir reden ja über die Deutschen, das wird mit Füßen getreten und da wird so getan, als wenn das nur das ist, nur mal so. Und ich will
das können ja alle anderen Völker dann auch sagen, und wenn das so weitergeht, dann müssten sie ja nachher an die 25, 24 Sprachen haben.
Die sind ja schon bald bei 30.
Ja, gut.
Die Iren haben entdeckt, dass es immer Irisch gibt.
Ja,
die waren ja auch unterwürfig dem Englischen.
Ja, aber ökonomisch praktisch ist es im Augenblick gar nicht möglich. Ne?
Ja.
Das ist wirklich alles so.
Die Völker müssen zwingen, dass jedes wirklich übersetzt wird in ihre Sprachen, in ihre Gesetze, weil sonst sind wir alle Fremde auf einmal in Europa. Denn auf einmal gehören wir gar nicht mehr zu Europa, weil ja, das ist ja Englisch, das ist ein bisschen weiter weg, kulturell, und da haben wir gefälligst, es ist wie eine Kolonie, wo man die dummen Eingeborenen überheblich behandelt. Jetzt kommt wieder Musik.
Ja, wir reden jetzt nicht, sondern lassen. Und zwar, welches ist das? Nummer 5. Coutine Kek voll, manchmal gewöhnlich.
Sind wir schon auf Sender jetzt?
Ja.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir haben uns heute natürlich mit heißen Themen beschäftigt. Und wenn wir so ein bisschen in Rage kommen, das bitten wir dann nachzusehen. Das resultiert aus unserer Begeisterung. Wir haben ja auch Hörer, die uns dann mitteilen. Und die sagen, ja, ihr seid so bei der Sache, wenn man euch hört. Ihr arbeitet nicht formell irgendwas ab, was man euch angeordnet hat, sondern man merkt richtig.
Wir können auch zwei ganz verrückte Sachen noch machen.
Ja, dann machen wir. Werner hat noch was offen.
Ja, ich habe natürlich, wie immer, vor unserer Sendung im Internet geblättert unter Esperanto und mal 10, mal 15, mal 20 Seiten zurück und auf Seite 17 zurück, rückwärts bei Esperanto. Es kamen ja über 32 Millionen Antworten, wenn ich Esperanto aufrufe. Und da habe ich gefunden, Esperanto Enzyklopädie. Hört mal, Enzyklopädie, Esperanto. Aus der Enzyklopädie steht drin. Du könnt ja selber entscheiden, ist es Humor, ist es eine Sensation oder ist es eine Katastrophe. Esperanto ist eine Waldsprache. Da brauchte man das drei Buchstaben verändern, wer hieß es Welt, aber hier heißt es Waldsprache. Wo wird sie gesprochen? Überall, natürlich im Wald. Aber den Tieren zuliebe sehr leise. Matthias Platzek über Esperanto. Esperanto ist das völlige überflüssige Plano Spracho Ludovico Lesareo Samenhofo erfundenes Esperanto 1887, um zu schaffen Spracho, die alle verstehen können. Also wenn ihr das lest in einer Enzyklopädie, ist das sehr interessant. Ja, und da steht hier, was der Herr Samenhof eigentlich wollte. Motivaziono. Eigentlich wollte es Samenhofo die Sprache in Anlehnung an seine richtiger Namen Esperanto nenni. Auch um vielleicht mehrere Frauen abzuschleppen.
Ja, also warum wollen wir uns nicht mal über uns selber lustig machen? Aber natürlich ist das ein Spaß und natürlich ist das etwas, was wir gar nicht mögen. Aber in diesem Spaß steckt nämlich etwas Ernstes. Das bedeutet, dass wenn man sich Mühe gäbe, kann ein jeder von uns, der so ein bisschen Sprachenkenntnis hat oder versteht, was eine Sprache bedeutet, der kann, wenn er will, eine Sprache neu entwickeln.
Ja, das haben wir auch schon viele versucht.
Und das haben unzählige versucht. Mhm. Eins hat nur überlebt, das ist das Esperanto. Und es gibt aber auch andere geschaffene Sprachen. Das letzte, was ich las, war über Rätoromanisch. Die waren sich nicht einig, diese verschiedenen. Das ist eine Sprache in der Schweiz, die sehr bedroht ist durch die Überwucherung durch das Deutsche und Italienische und Französische. Und die Rätoromaner haben sich endlich zusammengefunden, haben gesagt, unsere verschiedenen Dialekte, die müssen wir zusammen in eine Sprache machen und haben dieses Rätoromanisch nach den Prinzipien des Esperanto zusammengebracht.
Aha, aha.
Und erst hat man gesagt, das ist Quatsch, das geht nicht, unmöglich, wie hört sich das an und außerdem, unsere Urgroßeltern haben schon so gesprochen. Und jetzt hat sich das seit einigen Jahren eigentlich bewährt und die Rätoromaner, das Romancho, die stellen auf einmal fest, das ist eine tolle Sache. Ich kann mich ja mit meinem Nachbarn aus dem anderen Tal in meiner eigenen Sprache sogar verständigen.
Können die, den ich sonst nicht verstanden habe.
Das war zu meiner Sprachfamilie, die gehörte, aber der anders vieles anders gesprochen hatte.
Gut.
Ganz toll. Mhm. Also, man kann eine Sprache verändern. Das meiste geht in die Hosen. Aber es gibt viele Beispiele in der Welt, wo das einen großen Erfolg hat. Und das Letzte, was ich las, war eben das gemeinsame Rätoromanisch.
Mhm. René ist auch gleich dran. Ich habe noch etwas gefunden unter dem Esperanto, und zwar unter www.derheiligevirgil.de/winnetou1-1.pdf.
Oh.
Da sind die Bände Winnetou 1, 2 und 3 in Esperanto übersetzt, und da habe ich mal einen beliebig rausgegriffen aus Winnetou 1, das Kapitel 5, das heißt Os Pierdoi, also Bärentatzen. Ne?
Ja, Urs.
Aus Bärenpatzen.
Mhm.
Old Shatterhand hat einen Bären geschossen und jetzt erzählt er, wie der hier am Feuer zubereitet war. Ganz interessant.
Ja, na, die Weltliteratur ist in Esperanto übertragen. Auch Herr der Ringe und auch Shakespeare und auch Goethe.
Faust Max und Moritz.
Und Max und Moritz.
Ja. Ja.
So.
Es gibt ja auch nochmal, um das zu ergänzen, wie heißen die noch, wo eine Sprache also zu allerhand zusammengefasst ist, solche Bücher, wie heißen die immer noch?
Falsch
vergessen, da gibt es direkt einen speziellen. Na gut, wir machen weiter. Wer hat noch was?
Ja, im Moment habe ich gar nichts, bin ganz jetzt erschrocken.
Ach so.
Wie viele Minuten haben wir denn noch?
Oh, anderthalb vielleicht.
Anderthalb Minuten. Wir wollten ja eigentlich immer einen Kursus machen am Ende einer jeden Sendung. Da sagen wir mal ganz schnell, was Esperanto funktioniert, wie Esperanto funktioniert. Alles ist genormt, die Grammatik, die Orthographie, es gibt keine Ausnahmen. Und wer das mal nachlesen möchte, unter www.esperanto-nb.de kann man sich mal durchhangeln über unsere Verbinder, die Konnektoren, bis zum Kursus Esperanto. Wir haben brillante, international gestützte Kurse, die wir ja aufgenommen haben in unser Repertoire. Und da kann man sich durchhangeln und mal auch akustisch Esperanto anhören als Anfänger. Eine ganz tolle Sache. Und ganz zum Schluss, wir haben in einer russischen Esperanto-Zeitung gefunden, dass Ärzte festgestellt haben, dass wenn man Esperanto lernt als betagter Mensch, sie diese Sprache auch hilft, die Vergesslichkeit im Alter zu überbrücken, weil die Esperanto die einzige Sprache ist, die auch ein Mensch, der nicht mehr so schnell Auffassungsgabe hat, die auch lernen kann, die auch anwenden kann später, was bei den anderen Nationalsprachen nicht der Fall sein wird.
Ja, ich habe auch, es gibt eine Sache auf CD, die kommt glaube ich aus Südamerika, die ist auch sehr gut.
Die habe ich auch sehr
gut. Ja, es gibt jede Menge Beispiele.
Unser Redakteur René ist ja da fleißig am
Ja, und der will jetzt die Sendung beenden. René, ist wirklich schon soweit?
Ja, wir sind bei 58 und ein bisschen. Und das ist fast zu Ende.
Ja.
Ja, und dann heißt es nur noch, Wiederholung dieser Sendung am 18.04.2010 ab 16 Uhr. Und die nächste Sendung ist brandaktuell, ist geplant für den 6. Mai 2010 ab 18 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Esperanto-Welle ist Werner Levin.
En la mondon veles nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco, ne ait lago sangon sui fanta, ci la homan tiras familion, alla monte eterne militanta, ci promessas sanctam harmonion.
sub la sancta signo dell'espero, collectiges nostre batalantoi, cae rapides escas la apero, per laboroi de la esperantoi, conquistarat muroi de meiaroi, inter la popoloi dividitai, cesit altos la obstinae varoi, per la sancta amo disfatitai. Yeah.